Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Zweiter Teil des Popcorn-Pilger-Sommerkinos.
Yes.
Mit und von den Coen-Brüdern.
Ich dachte, wir sind die Popcorn-Pilger.
Ja.
Okay, witziger Typ.
Und weil die Coen-Brüder so witzige Filme machen.
Ja.
Und das gut in den Sommer passt. Und ein gemeinsamer Freund, Schrägstrich, Arbeitskollege.
Kollege.
Schrägstrich.
Schwerster, schlimmster Kritiker, den wir uns
ja
selber mit ins Boot geholt haben.
Und Fan erster Stunde.
Das stimmt. Auch.
Martin hat gesagt, mach doch mal was zu A Serious Man. Den Film habe ich erstens schon mal gesehen.
Einer der wenigen Filme, die ich gesehen habe.
Und zweitens verstehe ich ihn nicht richtig. Ja. Und weil das jetzt schon das zweite Mal ist, dass ein Fan erster Stunde sagt, mach doch mal was über Film XY.
Ja.
Und dass beides mal Filme von den Coen-Brüdern sind oder waren, machen wir da eine kleine Sommerkinoserie draus.
Ja,
also The Big Lebowski für Andreas und heute A Serious Man für Martin. Und wir wären diesem Wunsch natürlich nicht nachgekommen, wenn wir zwei nicht der Meinung wären, dass das nicht auch ganz gut zu uns als Popcorn-Pilger und zu unserer Sicht und zu unserer Arbeit passen würde.
Also sogar meines Erachtens mehr als so manch anderer Film, so manch andere Serie, die wir hier behandelt haben.
Ja, also das, was man ja immer liest. Also da muss man ja nur Wikipedia aufmachen.
Ja.
Dafür braucht man jetzt die Popcorn-Pilger nicht. Ist, dass der ein oder andere Filmkritiker der Meinung ist, dieser Film sei ein modernes Zitat auf die biblische Figur des Hiob.
Ja, Zitat oder der Versuch eines Herüberhebens in unsere Zeit. Dass das nicht ganz hinhaut, das können wir vielleicht gleich besprechen. Aber ja, es ist ein moderner Hiob, wenn man so will.
Ja, es ist keine, ich glaube, das darf man auch nicht verlangen bei sowas,
ja,
dass man sagt, wir haben eine Allegorie und jedes Detail entspricht einem anderen Detail,
ja,
in der Originalvorlage.
Das ist jetzt nicht wie die Shakespeare-Verfilmung von Romeo und Julia mit Leonardo DiCaprio damals, die wirklich 1:1 Shakespeare ist, aber eben in moderner Zeit in Kalifornien oder so. So ist es nicht.
Ja. Verona Beach in Los Angeles.
Yes, Los Angeles.
Also das erwarten wir nicht.
Nein.
Und das kriegen wir auch nicht geboten. Aber es gibt den ein oder anderen Moment, in dem der aufmerksame Zuschauer, die aufmerksame Zuschauerin erkennen kann, da gibt es Parallelen. Es gibt Parallelen zwischen dem Buch Hiob und dem Film A Serious Man. Aber die erste wichtige Frage für mich, Uwe, was meinst du, wer ist überhaupt dieser ernsthafte Mann? Also ist sie der Serious Man?
Ja, wenn man direkt so fragt, dann zuerst, wenn man sich das Cover anguckt, ne, da steht der Protagonist und die Assoziation ist dann da, er ist es, der als, oh, was ist er, Physikprofessor, nicht wahr? Naturwissenschaftler, also ein ernsthafter Mann.
Mhm.
Jetzt konfrontiert sind mit Dingen, die man sozusagen mit der Datenlage naturwissenschaftlicher Erkenntnisse nicht bewältigen kann, nämlich Schicksalsschlägen oder zumindest Herausforderungen des Schicksals. Aber so gefragt könnte man natürlich auch jeden der Antwortenden bis hin zu dem letzten Ratsuchenden, also Rabbiner, ich rede von den Rabbinern, bei denen er Rat sucht später, könnte man das sogar auch fragen, ob die nicht gemeint sind oder vielleicht sogar der Letzte. Weil die nämlich versuchen, Erklärungsmuster oder zumindest Bewältigungsstrategien, Vorschläge für das Leben, das er in dieser Form jetzt erfahren muss, anbieten wollen. Und wie bei Hiob sind sie es aber nicht. Also sie erklären nicht final, warum das passiert. Und es gibt auch keine einfache Lösung dafür oder ein Rezept dafür.
Genau, so wie Hiob Besuch von drei Freunden bekommt und jeder hat einen guten Tipp für ihn.
Bis hin zum vierten, letzten, ne? Das wäre dann noch eine Parallele.
Ja. Durchläuft Larry Gopnik da mehrere Instanzen, bei denen er Rat sucht. Natürlich liegt das auf der Hand. Ja, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass die Filme der Coen-Brüder tief in den Erzähltraditionen des jüdischen Volkes stecken und daraus zehren. Wir haben es bei The Big Lebowski angesprochen, aber auch bei den anderen Filmen von den Coen-Brüdern finden wir das. Und hier finden wir es auch in ganz besonderer Form. Hier eben ein Buch des Alten Testaments durchmischt mit Erzähltraditionen und Legenden aus der jüdischen Tradition.
Gleich am Anfang die Anfangsszene
wie in einem James-Bond-Film sozusagen vor den Vorspann gesetzt und es bleibt den ganzen Film über so hängen. Was hat das jetzt mit der Handlung zu tun? Hat es was mit der Handlung zu tun?
Wie heißt dieses vermeintliche Geist?
Der Dibbuk.
Dibbuk, genau.
Der Dibbuk. Mhm. Meine Erklärung, die ich mir daher gelegt habe, ist, das ist vielleicht so die Gegenfolie. Das beherzte Eingreifen der Ehefrau. Ich steche dem Fremden lieber den Eispickel in die Brust. Und gehe davon.
Also sozusagen die Konfrontation mit dem Schicksalhaften.
Ja, ich gehe lieber das Risiko ein, dass ich hier Probleme bekommen könnte, weil ich jetzt einen Unschuldigen ermordet habe, als dass ich das vermeintlich Böse in mein Haus und in meine Familie und in mein Schicksal einbrechen lasse.
Als Gegenentwurf zum Erdulden?
Als Gegenentwurf zum Erdulden des Larry, da kommt dieses Rashi-Zitat in den Anfang, erdulde, was dir widerfährt. Ja, also Rashi, ein berühmter jüdischer Bibelexeget im Mittelalter, der auch die christliche Bibelexegese bis heute mit beeinflusst, da hängt am Anfang dieses Zitat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Gegenentwurf für, oder die Antifolie auf das, was dann daher kommt.
Ja, da würde ich allerdings mit einer Frage einhaken. Das ist ein guter Gedanke, den hätte ich nicht gehabt. Ich habe diese Anfangsszene erst einmal interpretiert als, aha, wird hier angespielt, das bleibt dann natürlich interpretationsoffen, ob man das so sehen will, wird hier angespielt, dass hier die Grundlage für die vermeintliche Verfluchtheit des Protagonisten.
Ja, das habe ich auch immer gedacht.
Ganz klar, hängt das überhaupt zusammen?
Vielleicht sind das die Vorfahren und die sind jetzt verflucht.
Und dieser Dibbuk, diese Person, die den darstellt, hängt ja dann auch noch bei irgendeinem Rabbiner.
Bei dem Rabbi am Schluss.
Also, kann man das wirklich dann so sehen? Weiß ich nicht. Aber der Gedanke, den du hattest, der ist nicht schlecht. Aber das wäre dann jetzt ein Einwand vielleicht sogar dagegen, dass Larry eigentlich auch ein Gegenüber zum eigentlichen Hiob ist. Denn Hiob sitzt bei diesen Schicksalsschlägen, obwohl der auch, wie gesagt, da kommen drei Freunde und beraten ihn, warum er denn jetzt so leiden muss. Hiob sitzt zu der Zeit in einem Scherbenhaufen und ist mit Asche bestreut. Der ist nicht aktiv.
Ja.
Er ist auf das Minimum reduziert und es gibt nichts mehr auszuhalten. Es ist nur noch das nackte Leben übrig. Ja. Es gibt nichts mehr, wo er kämpft oder gegenwirkt. Larry ist nicht so bar. Der sitzt nicht in einem Scherbenhaufen mit Sack und Asche. Der hat sich nicht ganz aufgegeben. Der arbeitet weiter. Der kümmert sich um seinen Bruder. Der hängt natürlich immer irgendwie am seidenen Faden und wirkt ein bisschen wie ein Getriebener. Ich hatte vorhin auch schon die Frage gestellt, ist das ein Mensch mit Rückgrat? Aber man könnte es so sehen. Ja, ist er. Denn er geht voran und dadurch entsteht Veränderung, die zu einer Änderung seiner Umstände auch führt. Ist nicht aktiv, er hat nicht beeinflusst, dass zum Beispiel sein Nebenbuhler stirbt. Das tut er dann, dadurch gibt es eine Veränderung, die hat er jetzt so nicht beabsichtigt oder aktiv herbeigeführt. Aber in gewisser Weise ist er ja standhaft.
Mhm.
Das kann Hiob, der jetzt beraubt ist von allen Umständen, außer des nackten Lebens, ist das nicht.
Also so ganz aktiv sehe ich den Larry nicht. Er ist in seinen Träumen aktiv. Mhm. In seinen Träumen geht er der Lust nach und schläft mit seiner Nachbarin. In seinem Traum bringt er seinen Bruder über die kanadische, oder versucht seinen Bruder über die kanadische Grenze zu bringen, der dann von dem antisemitischen Nachbarn erschossen wird im Paddelboot. Das, was den Larry vom biblischen Hiob ja unterscheidet, ist, dass der biblische Hiob eben viel weiter ist. Und ich glaube, dass das hier am Ende des Filmes angedeutet wird. Denn sagen wir mal ehrlich, das, was der Larry Gopnik erduldet, sind noch keine existenziellen Gefährdungen.
Ja,
also er hat Eheprobleme, die Ehe scheint gescheitert, aber zum Schluss deutet sich so eine Versöhnung an.
Ja,
er hat einen nervigen Bruder, er hat Probleme bei der Arbeit. Aber dass es wirklich ernst werden könnte, deutet sich erst an, als der Film zu Ende ist.
Ja,
als der Wirbelsturm auf die Schule zurast und der bibelfeste Zuschauer weiß, dass die Familie von Hiob in der alttestamentarischen Vorlage bei einem Wirbel oder bei einem Wettersturm ums Leben kommt. Und erst danach verliert Hiob seine Gesundheit und sitzt auf dem Aschehügel und ritzt sich seine Geschwüre. Ja. Und auch hier deutet sich durch den Anruf, in dem Moment, wo Larry die Initiative ergreifen will und das Bestechungsgeld annimmt und die Note ändern will, ruft sein Arzt an und deutet an, es könnte tatsächlich irgendwie auch ein ernsthaftes gesundheitliches Problem geben. Und an dem Punkt, wo wir wirklich existenzielle Krisen erreichen, ist der Film zu Ende.
Ja. Das wirft natürlich auch ein paar Fragen auf. Aber einen kleinen Einwand würde ich dann doch geben. Larry ist ja natürlich nicht ein Hirte von vor 3000 Jahren, sondern ist ein westlicher Mensch, lebt in Amerika und was?
Ein Mensch der Naturwissenschaft.
Ein Mensch der Naturwissenschaft, ein Mensch der Gegenwart, ein Mensch mit westlichen Problemen. Dass jemand so lebt wie der biblische Hiob, das gibt es sicherlich auf der Welt noch. Aber um sich mit Hiob sozusagen zu vergleichen oder zu verstehen, wie der ist, transponieren wir das auf unsere Lebenswirklichkeiten um. Und bei uns ist oder kann empfunden werden oder gefühlt werden eine existenzielle Bedrohung bereits durch zum Beispiel so eine Ehekrise oder so einen finanzieller Ruin, der sich bei ihm ja da andeutet, dadurch, dass er diesen Anwalt bezahlen muss und so weiter und so weiter.
Ja, dass zumindest seine Festanstellung auf dem Spiel geht, so, weil das Institut anonyme Beschwerdebriefe bekommt.
Das sind für unsere Breiten, für Menschen unserer, also sagen wir, der westlichen Welt, können das existenzielle Probleme sein. Dass es natürlich noch schlimmer geht und warum es dann schlimmer geht, das, wie du sagst, deutet dann der Film an.
Also
man
Uwe,
könnte ja sagen, du hast aber noch diese und jenes. Und du könntest
also
und
so Uwe, genau, also ich, klar, lebt von uns keiner als Viehbesitzer oder als Großviehbesitzer und Hirte. Aber das, was der Hiob im Buch Hiob erdulden muss, das muss man nicht in unsere heutige Zeit transponieren. Also den Verlust von Frau und Kindern und den Verlust der Gesundheit, das muss man einem Menschen des 21. Jahrhunderts nicht erklären.
Selbstverständlich nicht. Ich will nur sagen, dass er ein durchschnittlicher serious man ist, der das, was er empfindet, als existenzbedrohend empfindet. So. Und ohne, dass er diese Erfahrungen, die sich noch andeuten, die passieren könnten, das wissen wir ja nicht, ob das passiert.
Genau.
Diese Erfahrung hat er eben noch gar nicht gemacht. Also es geht ja noch weiter. Er kann noch Frau und Kinder verlieren, wird angedeutet. Er kann seine Gesundheit verlieren. Und dann fragt man sich wirklich, wie steht er dann noch da?
Mhm.
Also man könnte jetzt sich überlegen, ob wir, würden wir versuchen, in Anführungsstrichen versuchen, das Buch hier parallel zu lesen zum Film, ob wir überhaupt schon weit vorgedrungen sind.
Wir wären noch in Kapitel 2.
Ja. 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 Die drei Freunde sind schon da, geben nicht den auflösenden Rat und Gott hat noch gar nicht gesprochen. Ich würde mich jetzt aber fragen, sollen wir darüber diskutieren und sollen wir interpretieren, ob dieser Wirbelsturm und der Anruf des Arztes jetzt kommt, weil er das Bestechungsgeld annimmt?
Nein.
Also nicht, dass wir das jetzt machen, aber soll der Zuschauer, die Zuschauerin das tun?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht und das Ende des Films kommt ja so unvermittelt.
Mhm.
Es ist aber der Moment, in dem Larry die schlechte Note ausradiert und den Umschlag mit den Geldscheinen öffnet. Mhm. Es ist das erste Mal, dass man so das Gefühl hat, hier ergreift er jetzt mal Initiative. Mhm. Jetzt hat er mal eine Entscheidung getroffen und lässt nicht nur alles so mit sich machen. Und dann ist die Frage, ist das jetzt die gute oder die schlechte? Weil er will das ja machen, um seinem Bruder zu helfen. Ja, also er kriegt die Rechtsanwaltsrechnung. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Die Entscheidung muss der Zuschauer treffen. Dass in dem gleichen Moment und dass dann auch so unvermittelt der Film endet, ist schon durch den zeitlichen Zusammenhang, kann man auf den Trichter kommen, ja, das ist jetzt direkt die Antwort Gottes auf die vermeintlich schlechte Tat.
Also wollen die Coen-Brüder ein bisschen die Frage nach dem Tun-Ergehen-Zusammenhang zumindest mal eingeworfen haben und dann Cut, Film zu Ende.
Für mich persönlich bin ja noch nicht am Ende mit der Frage, was hat der Wirbelsturm am Ende zu bedeuten. Denn der Wirbelsturm, der Wettersturm taucht zweimal auf im Buch Hiob. Einmal am Anfang, als sterben Frau und Kinder beim Essen.
Die Frau bleibt,
Kinder sterben, ja, die Kinder und ihre Frauen sterben bei dem Essen, weil der Wettersturm kommt und das Haus einstürzt.
Ja, die Frau sagt ja, segne Gott und stirb.
Ja. Und im Buch Hiob kommt der Wettersturm nochmal am Ende, wenn Gott spricht.
Ja.
Gott spricht aus dem Wettersturm. Und vielleicht ist dieser Tornado, der am Ende kommt, auch
Die Ankündigung
der Antwort, einer Auflösung, einer wie auch immer gearteten Auflösung. Also so wie hier der Fortlauf der Tragödie bis zur existenziellen Krise angedeutet wird, wird hier aber, das ist jetzt meine Meinung, durch diesen Tornado auch eine Auflösung und eine Offenbarung angedeutet.
Ja.
Wie auch immer die halt für einen modernen Hiob aussehen mag. Ich glaube, das ist die Frage, die Coen-Brüder vielleicht intendiert haben am Ende. Ja. Nicht so sehr die Frage, müssen wir über einen Tun-Ergehen-Zusammenhang nachdenken.
Du hattest gesagt, dass auf der einschlägigen Plattform, wo man den Film im Moment sehen kann, die Bewertungen eher sehr mittelmäßig sind.
Ja. In der Kritik kommt der Film ja gut weg.
Ja.
Hat auch
gut.
Ein paar Auszeichnungen.
Das ist dann aber, wie gesagt, wahrscheinlich die Auseinandersetzung mit entsprechend vorgebildeten Leuten, die das gezielt darauf auf diese Motive untersuchen. So, wenn das nicht der Fall ist und ich erwarte dann vielleicht etwas eine Auflösung, nicht so ein abruptes Ende vielleicht, da müsste man den Leuten auch sagen, dann dürft ihr auch das Buch hier, also sollen unbedingt das Buch hier ablesen, aber auch da ist das ja oder kann das ja unbefriedigend sein. Die Theodizee-Frage, die Frage nach dem Leid in der Welt, wird von Anfang bis Ende gestellt in diesem Buch, in gewisser Weise im Bürgerlichen auch im Film.
Mhm.
Aber es bleibt unbeantwortet. Selbst wenn Gott, der sich aus dem Unwetter meldet, antwortet, sagt er nicht, ach so, du hast übrigens gelitten, weil und so, sondern warum du leidest, verstehst du nicht.
Ja.
Das, was dir als großes Schicksalhaftes, vielleicht manchmal als zusammenhängend, vielleicht aber auch völlig unverschuldet vorkommt, das begreifst du nicht. Und das ist das letzte Wort des Films. Du kannst spekulieren und interpretieren. Antwort ist möglich, möglicherweise aber auch falsch. Du weißt es nicht, du wirst es nicht wissen.
Eine Antwort gibt der Film zwischendrin. Es ist eine Frage der Perspektive.
Ja, sicher.
Ja, sein Bruder sitzt im Pool nachts und heult und sagt, was beschwerst du dich eigentlich? Hashem hat dir das alles gegeben, eine Familie und einen Job und das alles wollte ich immer haben und du hast das und ich nicht.
Mhm.
Und man denkt so, jetzt muss der arme Larry sich auch noch von seinem nervigen Bruder anhören, dass er es so gut hat.
Ja. Prima.
Aber es ist ja so.
Ja.
Es ist ja so.
Ja.
Also aus der Perspektive von Arthur, dem nervigen Bruder, der das Geschwür am Nacken hat und ja, irgendwie das Einzige, was er noch hat, ist ein bisschen Erfolg beim Glücksspiel, aber auch das ist illegal. Mit seinem Bruder hart ins Gericht geht und sagt, du hast doch alles, was ich immer haben wollte.
Ja. Und auch das zieht sich durch die Kulturgeschichte der Menschheit. Also auch die griechische Antike, sieht man sich die alten Mythen an, die Götter preisen, sind die, die gewonnen haben, die Verlierer verfluchen sie und ihr Schicksal. Bis heute, ein Fußballspieler schießt ein Tor und bekreuzigt sich. Ja, der gegnerische Torwart hat jetzt wahrscheinlich diese Intention da nicht. Oder der alte Spruch, wie sagt meine Großmutter, was dem einen Sinn Uhl ist dem anderen Sinn Nachtigall. Es ist eine Perspektivfrage, ob wir Schicksalhaftes als das Gute, Gütige und Gnädige oder das Strafende oder sogar Verachtende, also das sich von mir Abwendende betrachten. Also gibt es das Handeln Gottes, das das Gute und das Schlechte ist? Das lässt Hiob eben offen, der Film zum Glück auch.
Ein Film, der vieles offen lässt und deshalb vielleicht so meine Vermutung auch bei vielen Zuschauern nicht so gut ankommt. Aber eine schwarze Komödie mit tiefsinnigem Humor, über den man manchmal auch schlucken und stolpern muss, aber ich finde, ein sehenswerter Film.
Ja.
Und eine sehenswerte Interpretation, zumindest der Frage nach dem Leid in der Welt, wie bedrohlich und wie ernst es denn auch sein mag.
Auch eine wichtige und gute Frage.
Und wie man das auch selber beurteilt.
Ja.
Ja, das Schicksal, was mir widerfährt, wie beurteile ich das selbst? trifft mich das in meiner Existenz oder lasse ich es gekonnt an mir wie eine Teflonpfanne an mir abperren. In diesem Sinne freuen wir uns auf das nächste Mal und wünschen euch jetzt noch ein paar warme, schöne, sonnige Tage.
Kommentiert, kritisiert, wir freuen uns von euch zu hören. Ansonsten schwitzt nicht so viel wie wir.
Ja, tschüss.